Am 24.04.2026 könnt ihr Erklär mir die Welt live in Wien sehen, und zwar bei der Langen Nacht der Forschung. Und das Coolste ist, wir nehmen an dem Tag gleich 2 Live-Podcasts auf und beide Veranstaltungen sind gratis zugänglich. Um 17.30 Uhr sind wir in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Dort spricht der Andreas mit der Zoologin Angela Stöger darüber, wie Tiere miteinander kommunizieren. Und um 19.30 Uhr könnt ihr uns im Audimax der Wirtschaftsuniversität Wien sehen. Da interviewt der Andreas die Bettina Fuhrmann und das soll so eine Art Crashkurs werden, in dem man alles darüber lernt, was man über Geld wissen sollte. Kommt also total gern am 24.04.2026 vorbei und sprecht uns vor Ort an. Wir freuen uns nämlich total, euch dann dort kennenzulernen. Die Events stehen dann auch auf unserer Website, falls ihr euch die Uhrzeiten und alles weitere jetzt nicht gemerkt habt. Und für alle, die an dem Tag nicht in Wien sind, keine Sorge, die Folgen erscheinen ein paar Wochen später natürlich dann auch bei uns ganz normal im Podcast-Feed. Jetzt will ich noch unbedingt Danke sagen. Danke, Eva, dass du Erklär mir die Welt seit kurzem finanziell unterstützt und damit mit ermöglicht, dass ganz viele andere Menschen unsere Podcast-Folgen gratis hören können. Wenn euch das auch ein Anliegen ist und ihr die Möglichkeit habt, unser Format mit ein paar Euro im Monat zu unterstützen, dann schaut doch gern mal auf erklärmir.at/support vorbei. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung. Die heutige Folge wird unterstützt vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung im Rahmen der Umsetzung der 5 EU-Missionen in Österreich. Die Missionen sind ein riesiger Kraftakt und sie drehen sich um einige der größten Probleme unserer Zeit. Um Krebs, den Schutz unserer Umwelt und der Anpassung an den Klimawandel. Für jedes der Felder gibt es Fördergeld für Forschung und Innovation und ganz wichtig, es wird viel daran gesetzt, die BürgerInnen für die Lösung einzubinden. Für Österreich haben ExpertInnen die Ziele an nationale Bedürfnisse angepasst und daran wird jetzt mit Nachdruck in Aktionsplänen gearbeitet. Eine der Missionen dreht sich darum, Wasser und Gewässer zu schützen und wiederherzustellen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie Flüsse gerettet oder renaturiert werden und das erklärt uns Sarah Höfler. Hallo.
Hallo.
Hallo, liebe Sarah, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, eben. Mein Name ist Sarah Höfler, ich bin aus Oberösterreich. Ich arbeite jetzt seit rund 15 Jahren für ein Ingenieurbüro. Wir machen halt diverse Projekte, die an Gewässern sich abspielen. Genau, Renaturierungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, solche Geschichten.
Ja, und wir haben uns kennengelernt vor einigen Jahren für eine Reportage, die ich geschrieben habe. Da waren wir an der Mach und haben uns ein Flussprojekt angeschaut. Sarah, die meisten Leute nehmen Flüsse wahr, weil sie mal vorbeigehen oder vielleicht mal irgendwo die Zehen reingehalten haben, aber denken nicht so viel drüber nach. Du hast schon viel darüber nachgedacht. Erklär uns mal, was, wenn es darum geht, einen Fluss zu renaturieren, heißt ja irgendwie, der war mal natürlich, jetzt ist es nicht mehr und jetzt muss man irgendwie was dran ändern, weil es scheinbar ein Problem gibt. Aber gehen wir mal ein paar Schritte zurück, ohne dass der Mensch da viel gemacht hat. So, was ist so interessant an einem Fluss, dass man sich so viel damit beschäftigen kann? Wie schaut der aus? Was tut sich da in so einem Fluss?
Genau, also das ist ein bisschen auch das Problem unserer Flüsse, dass wir ein bisschen vergessen haben, wie diese Flüsse ausgesehen haben. Ja, also wie sie heute in der Kulturlandschaft quasi sich schlängeln als eindimensionale Linienelemente. Das ist halt nicht die ganze Wahrheit. Der Fluss ist eigentlich eben ein großes Ökosystem. Da gehört viel dazu, das ganze Einzugsgebiet, die Quellflüsse. Es gehört auch eben zum Beispiel eigentlich der Auwald dazu, das heißt der Fluss geht periodisch über, überflutet das Umland, da gibt es einen Austausch. Das wären eigentlich alles natürliche Prozesse, die zum Fluss gehören. Und das haben wir eben über weite Strecken vergessen, weil wir die Flüsse reguliert haben, das Umland trockengelegt haben für die landwirtschaftliche Produktion und jetzt halt die Flüsse so da sind, wie sie da sind, genau. Mhm. Und man kennt das eh von anderen Aspekten, dieses Shifting Baseline Syndrome quasi, also wir wissen gar nicht mehr, wie die Flüsse ausgesehen haben, ja.
Mhm. Genau, also man fragt sich gar nicht, also man hinterfragt nicht, ob das vielleicht komisch ist, weil es war immer schon so, also seit ich auf der Welt bin, schaut die Donau aus, wie sie ausschaut.
Genau.
Und darum denke ich nicht drüber nach, ob das hier anders war.
Genau, dabei sind das sehr, sehr kurze Entwicklungen eigentlich. Mhm. Ja. Ich meine, die Flüsse gibt es schon sehr, sehr lange. Ich sage jetzt mal, die letzten großen Überformungen haben in die Eiszeiten stattgefunden, also bis vor 11.500 Jahren. Der Mensch ist jetzt seit ungefähr 45.000 Jahren in Europa unterwegs, aber die großen Umwälzungen haben eigentlich erst in den letzten paar hundert Jahren stattgefunden und wirklich große Veränderungen in den letzten 100 Jahren. Mhm. Also man muss sich vorstellen, zum Beispiel die Donaukraftwerke, die die Donau sehr stark überprägen und einstauen. Also diese 10 Kraftwerke sind von 1954 bis in den 1998, glaube ich, errichtet worden. Das heißt, das ist eine sehr, sehr kurze Zeitspanne, wo wir die Flüsse eigentlich so stark überformt haben.
Ja. Überprägen und einstauen, das sind so Begriffe, die du in deiner Branche verwendest, die mir und meinen Hörerinnen nichts sagen. Ich muss uns noch ein bisschen mehr sagen, aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. So, jetzt stellen wir mal vor, also jetzt, wenn ich die Donau mal zum Beispiel anschaue, kann man auf Google Maps anschauen, die fließt da vor sich hin, schaut aus, als hätte jemand gezeichnet. Aber eigentlich so ein Fluss, der breitet sich aus, der ist mal dort, mal da, der fließt dort ein bisschen hin, ist mal höher, ist mal niedriger, überschwemmt was. Es ist eigentlich was sehr Buntes und das hat die Menschen irgendwann gestört oder die wollten den Fluss für was anderes verwenden oder die wollten die Flächen neben dem Fluss für was anderes verwenden. Und dann haben sie angefangen, das zu ändern. Aber geh noch ein bisschen und sprich noch ein bisschen darüber, bitte, wie so ein Fluss, der hat irgendwo eine Quelle, der irgendwo mündet da hinein und bis dahin fließt er eigentlich nicht gerade hinweg, sondern der...
Genau. Also erstens, das Fließgewässer ändert sich von der Quelle bis zur Mündung. Also wir sprechen da von einer Zonierung. Das heißt, es sind unterschiedliche Fließgewässertypen auch und da basieren dann auch unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Dynamiken. Ja. Es verändert sich die Wassertemperatur, es verändert sich zum Beispiel die Sedimentgröße im Längsverlauf.
Was heißt das?
Also vorher in den Bergen hat man zum Beispiel sehr große Steinblöcke, die halt das Gewässer dominieren. Aha. Und je weiter man runterkommt, umso feiner wird es. Aha. Das heißt, die Donau ist eigentlich eher durch feine oder durch Schotter geprägt. Und wenn man nur weiter runter geht Richtung Schwarzes Meer, sind es dann wirklich Sande, ganz feine Anteile. Aha. Und das hat auch dann Auswirkungen auf wie der Fluss zum Beispiel mit dem Umland interagiert. Aha. Also oben kennt man das, da hat man halt nur eher so Schluchtstrecken, eingegrabene Flüsse eher gestreckt. Und dann, je weiter man runterkommt und je weniger das Gefälle wird, ist eben der Fluss eigentlich immer breiter und nimmt immer mehr Raum ein. Wir haben zuerst diese Furkationsbereiche, nennen wir das, wo wirklich dieser Schotter abgelagert wird. Man kennt das vielleicht vom Italienurlaub fahren, wenn man über den Tagliamento drüber fährt, wo halt wirklich so ganz große Schotterflächen sind, dazwischen halt ab und zu ein bisschen Wasser. Und genau. Und dann, je weiter man runterkommt, haben wir dann eben diese großen Auwaldbereiche, wo eigentlich eben periodisch wirklich das Wasser rausgehen sollte. Und wo der Fluss sich dann eigentlich schlängeln würde mit großen Mäanderbögen, also das heißt so wirklich großen Kurven, wo auch das Ufer mal weg erodiert, wo auch so ein Bogen durchbricht, wo dann ein Altarm übrig bleibt, einfach wo sehr viel Bewegung drinnen ist. Also es gibt da das Konzept der 4 Dimensionen quasi für Fließgewässer. Wir sagen, es gibt eben einen Austausch über die Länge, das heißt, Sediment wird runtertransportiert, Fische wandern rauf, der Nährstoffhaushalt ändert sich in der Länge. Es gibt dann auch den lateralen Austausch, also den Austausch mit dem Umland vom Gewässer, den Austausch mit der Atmosphäre und mit dem Grundwasser, das darf man auch nicht vergessen. Also die Grundwasserkörper entlang der Fließgewässer korrespondieren auch mit dem Fluss. Also wenn ich den eben zum Beispiel reguliere oder aufstaue oder was auch immer, dann verändert die auch diese Beziehung. Und das vierte ist eben die Dynamik. Das heißt, eigentlich sind es sehr dynamische Systeme, die sich ständig verändern. Und das haben wir ja sehr, sehr stark genommen, diese Dimension.
Aha.
Genau.
Bevor wir da noch näher darauf eingehen, warum ist das nicht wurscht? So. Früher war es anders, jetzt ist es so.
Ja. Okay. Ja. Ja, also ich würde mal sagen, der tiefer liegende Grund ist, oder meine tiefe Überzeugung ist, dass wir nicht ohne gesunde Flüsse überleben werden können als Menschheit. Also das ist ihr Glaube, zu sagen, wir sind völlig entkoppelt von dem System und wenn es dem Fluss nicht gut geht, dann ist das für die Menschheit egal. Genau, ganz praktisch haben wir uns halt auch als Gesellschaft vor allem eben auf EU-Ebene geeinigt, dass es gewisse Regularien gibt, warum wir die Flüsse in einen guten Zustand bringen müssen. Und genau an dem arbeiten wir halt.
Aha. Also haben wir uns demokratisch schon darauf geeinigt, dass das wichtig ist, wird gearbeitet dran.
Genau, also prinzipiell, es gibt eben EU-Vorgaben, die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie und seit neuesten, also seit 2024 auch das Restoration Law, also diese Wiederherstellungsverordnung von Seiten der EU, wo eben Ziele festgelegt sind. Ja. Für die Gewässer, also Wasserrahmenrichtlinie, gibt es schon länger. Die ist schon 2000 gekommen, quasi die Richtlinie. Genau, das Restoration Law ist ein bisschen so, da werden andere Lebensräume auch nachgezogen. Da geht es um Moore, städtischen Grünraum, da geht es um Landwirtschaft, um Forst. Mhm. Genau.
Ja. Was du erzählt hast, so, da gibt es viel Austausch, Sediment, also Gestein kommt von unten, von oben nach unten, Nährstoffe kommen von oben nach unten, Fische kommen von unten nach oben, seitwärts vom Fluss geht's raus, da ist Schotter, da ist ein Wiesen, da steht ein Auwald, ich wusste das nie, ein Auwald ist einfach ein Wald neben einem Gewässer.
Genau, da gibt es verschiedene Abstufungen, weiche Au, harte Au, solche Dinge unterscheiden wir und das kommt eben darauf an, wie hoch der Grundwasserstand ist und wie oft diese Bereiche überflutet werden. Genau.
Und der Fluss ändert sich, da ist da mal, bleibt da mal locker stehen, dann woanders ein Nebenarm fließt mal dorthin. In Summe entsteht ein ganz buntes System mit ganz vielen verschiedenen Lebensbedingungen, Temperaturen, Wasserzuständen und anderen ökologischen Strukturen rundherum. Und je bunter ein Ökosystem, desto mehr Leben gibt es dort. Und da ist halt historisch sehr viel Leben gewesen. Und indem wir dann, wie wir in der Mach waren, hat man das schön gesehen, da haben riesige Steine, die größer als wir waren, irgendwie dahin gebracht und links und rechts neben dem Fluss eingebracht, damit er zwischen den Steinen fließt und nirgends woanders. Und so oder irgendwie ähnlich ist dann in ganz vielen Flüssen passiert und aus dieser Buntheit ist dann so ein, wie du gesagt hast, eine eindimensionale Linie geworden. Und damit ist auch das ganze Ökosystem, von dem ganz viele Pflanzen und Tiere abhängig sind, weg gewesen. Und darauf haben wir uns ja, glaube ich, auch schon geeinigt. Wir haben nicht nur eine Klimakrise, wir haben auch eine Biodiversitätskrise. Wir sind nicht alleine da. Ich möchte nicht Teil einer Generation sein, in der irgendwie alle Insekten verschwunden sind, es kaum mehr Bienen gibt, in der hunderte Vögelarten und Pflanzenarten von dieser Erde verschwunden sind, die es da seit Millionen Jahren gibt, länger als den Menschen eigentlich gibt. Also wir haben da eine Verantwortung und wir sind auch nicht irgendwie abgekopselt, sondern wir sind ein Teil von dieser Natur. Genau, und darum ist es einfach wichtig, dass wir uns das anschauen.
Ja, also das sehe ich auch so. Also mich treibt schon auch diese moralische Verantwortung. Also es steht uns einfach auch nicht zu, sage ich jetzt einmal, eben diese ganzen Lebensräume, Tierarten, Pflanzenarten irgendwie auszurotten. Ja. Und wir werden das auch selber nicht überleben, wenn wir uns da nicht kümmern und eben das Verständnis wieder haben, dass wir Teil des Ganzen sind. Ja. Also das ist auch meine tiefste Überzeugung. Ja.
Mhm. Kannst du ein bisschen was über die Beweggründe noch erzählen, historisch? Warum sind die Flüsse so verändert worden von Menschen?
Also es hat schon früher mal Veränderungen gegeben. Beispiele sind die Traun zum Beispiel, da, wo für den Salztransport schon im 13., 14. Jahrhundert Einbauten gemacht worden sind. Natürlich, die waren Einbauten aus Holz zum Beispiel, dass eben der Fluss zusammengedrängt worden ist.
Damit man höher macht, damit Boot durch kann.
Genau, oder? Gewisse Stellen schiffbar sind, dass sie weniger gefährlich sind und so weiter. Aber das waren eher nur sehr... eher kleine Dinge. Ja. Natürlich, kleinere Gewässer sind schon früh auch im landwirtschaftlichen Bereich überprägt worden. Ja. Das ist halt dann mal zugelegt worden zum Hang. Das heißt, dass ich in der Mitte eine schöne Wiese habe und solche Dinge. Mhm. Wirklich im großen Stil ist es dann erst, sage ich jetzt einmal, im 19. Jahrhundert passiert, wo das angefangen hat, wo es zum Thema Hochwasserschutz gegangen ist, wo es dann große Regulierungen an der Donau und anderen großen Flüssen gegeben hat. Und was dann wirklich, wie soll ich sagen, der Genickbruch war, es hat nach dem Zweiten Weltkrieg so eine Art Initiative oder halt irgendwie den Slogan gegeben, wir schaffen uns ein 10. Bundesland. Das heißt, wir versuchen halt landwirtschaftliche Flächen auch den Flüssen abzuringen. Und an dem kämpfen wir immer noch, weil damals sind halt viele Flüsse reguliert worden, ich sage jetzt mal in den 1960er bis 1990er Jahren, ja. Und diese Flächen sind dann gleich den Landwirten, Landwirtinnen zugeschlagen worden, die eben nebenbei irgendwie gewirtschaftet haben. Und durch das haben wir fast keine öffentlichen Gründe direkt an diesen regulierten Flüssen. Und an dem krankt es eigentlich dann auch oft, dass wir eben schwer wieder Maßnahmen setzen können.
Also 10. Bundesland, man wollte nach dem Zweiten Weltkrieg auch dafür Sorge tragen, dass wir uns ernähren können.
Ja, absolut nachvollziehbar.
Braucht genau, Flächen ja. Und der Fluss braucht so viel Platz. Wenn wir ihn zusammenquetschen, dann haben wir daneben Wiese, da kann man grün...
Ja, und gerade in den Alpentälern sind das die einzig ebenen Flächen, sage ich jetzt einmal. Ja. Da sind die Talräume intensiv bewirtschaftet, bebaut. Genau. Also auch die Siedlungsräume sind enorm gewachsen natürlich in der Zeit. Ja. Also diese letzten, sage ich mal, 70 Jahre sind wirklich enorme Umwälzungen in der Kulturlandschaft passiert, die man eben auch nicht so im Gedächtnis hat. Ja. Aber wenn man dann einmal ein bisschen Analyse macht und sich anschaut, wie sich die Kulturlandschaft verändert hat, sind das sehr, sehr, sehr große Dinge. Ja.
Und jetzt im Laufe der Jahrzehnte und Generationen haben sich die Prioritäten und Wertvorstellungen einfach wieder ein bisschen verändert. Wir sind reicher geworden, wohlhabender. Die wenigsten Menschen in Österreich müssen sich Sorgen machen, ob sie genug zum Essen haben. Und wenn es uns besser geht, dann schätzen mehr Menschen auch Natur und man mag es gerne, dass die Vögel zwitschern, wenn man draußen ist. Und man hätte es auch gerne, wenn man Kinder hat, dass die das auch nochmal mitbekommen. Und jetzt ändert sich es ein bisschen
langsam. Das ist sicher der eine Grund. Der andere ist ein bisschen, dass man natürlich auch die negativen Effekte sieht von diesen Dingen. Das hat natürlich im ersten Schritt sehr gut ausgeschaut, ja. Aber eben diese Hochwasserwellen, die dann unten sehr stark ankommen, weil eben kein Rückhalt mehr in der Fläche ist und solche Dinge, die werden halt auch immer offenkundiger und mit jedem Schritt in der Klimakrise wird es halt noch prekärer. Das heißt, das Thema eben zum Beispiel Wasserrückhalt in der Landschaft wird sicher noch ein drängenderes, wie es jetzt ist. Also sowohl was Dürren betrifft, wie auch was Hochwasser betrifft.
Weil bei Hochwasser, wenn es sehr viel regnet und der Fluss kann sich eigentlich viel Raum nehmen, dann wird es immer überall ein bisschen mehr und das tut niemandem so weh.
Genau, also gibt es auch das Schlagwort so quasi Breitwasser statt Hochwasser wäre das Thema. Jetzt produzieren wir halt große Wellen, die runtergehen, die dann irgendwo eben die Gefahr halt ist, dass dort dann wirklich große Schäden entstehen, wo die dann übergehen. Das heißt, wir brauchen es eigentlich in die Breite und wir brauchen den Rückhalt schon in die Oberläufe. Wir haben halt auch viel versiegelt, auch zum Beispiel in der Landwirtschaft, viel Flächen trainiert. Also das Wasser rinnt auch am schnellsten Weg einfach wirklich raus aus der Landschaft.
Was heißt trainiert?
Also Drainagen eingebaut, damit das halt einfach trocken ist und einfacher zu bewirtschaften. Zum Teil ist aber jetzt schon die Trockenheit das größere Problem. Jetzt ist auch da zum Teil schon wieder ein Umdenken in andere Richtung.
Mir hat ein Bekannter das mal gezeigt, ein Landwirt. Der hat lauter so Röhre in der Wiese verlegt gehabt, also eben so eine Drainage. Die Wiese war neben dem Bach und da hat man eben geschaut, dass man das Wasser wegbringt aus der Wiese, weil die Wiese will man trocken haben, damit man dort gut mit dem Traktor fahren kann. kann, damit man dort bestimmte Gräser anbauen kann, die man dann den Tieren verfüttert, damit die schnell wachsen, damit man Geld verdient, weil man wovon leben muss. Und wenn der Bach aber immer wieder rauskommt, dann behindert das einen in der Arbeit. Und dann ist ein bisschen die Frage, okay, wer hat jetzt Vorrang? Quasi der Landwirt, der Lebensmittel produziert, oder der Fluss und seine Lebewesen? Genau, und dann gibt es oft auch hitzige Debatten. Ja.
Genau, natürlich. Wobei, wie soll ich sagen, der Fluss schafft halt auch Fakten. Ja. Also es ist auch ein bisschen müßig dann zu diskutieren, wenn dort immer wieder Hochwasser ist, der Fluss immer wieder zum Beispiel Sediment, also Steine, Sand austrägt, das natürlich den Bauern stört, dann wird man irgendeine Lösung finden müssen, die auch den Fluss respektiert, weil es gibt keinen Schutz oder keine Verbauung von einem Gewässer, die einfach hundertprozentigen Schutz bietet. Ja. Das ist halt nicht möglich. Ja. Mhm. Und schon gar nicht auf allen Gewässerstrecken, die wir in Österreich haben. Also wir haben in Österreich 32.000 Kilometer Fließgewässer. Das sind aber nur die größeren, also die mit größer 10 Quadratkilometer Einzugsgebiet. Dann sind nur viel kleine Bäche auch. Also das geht nicht. Wir können nicht das überall so einkasteln und einzwängen und dass jeder jeden Quadratmeter daneben einfach optimal nutzen kann. Genau.
Mhm. Und Sarah, was ist jetzt das Ziel? Weil wir sind jetzt, wenn wir sagen, vor 1000 Jahren war das noch anders oder vor 500 Jahren. Die Weltbevölkerung ist explodiert. Der Wohlstand oder der Anspruch, den Menschen haben, materielle Art und Weise, wie man sich ernährt, wie man lebt, ist einfach sehr gestiegen. Kann man auch immer noch Dinge ändern, aber dass die Ansprüche heute anders sind wie vor ein paar hundert Jahren, ist irgendwie klar. Und einfach so die Uhr zurückdrehen, jetzt machen wir alles wieder weg und jetzt schaut es wieder aus wie früher, wird wahrscheinlich schwierig. Was ist denn das Ziel oder was ist die Erwartung?
Das ist auf jeden Fall nicht möglich. Also deswegen ist auch das Wort Renaturierung ein bisschen schwierig. Erstens, die Natur war nicht ganz weg und zweitens, wo wollen wir hin? Also eben in den Urzustand, das ist einfach nicht möglich. Vor allem haben wir auch die Prozesse geändert. Ja. Wir haben zum Teil eben das Sediment halt mal schon ganz weit oben zurück. Das heißt, wir haben das hier unten gar nicht mehr. Wir haben mit der Klimakrise halt andere Parameter verändert, ja, die Wassertemperatur und so weiter. Das heißt, wir müssen schauen, was für Ziele wir erreichen wollen. Und die gibt uns eigentlich auch die Wasserrahmenrichtlinie vor, die Ziele. Ziel ist es, das klingt jetzt mal lapidar, den guten ökologischen Zustand zu erreichen. Es gibt 5 Stufen, das ist quasi die zweite Stufe wie Schulnotensystem. Ja.
Mhm.
Wie messen wir das? Also gemessen wird das mit den Qualitätselementen, das heißt, es wird befischt, also die Fische werden angeschaut, es wird das Makrozoobenthos angeschaut, das sind diese kleinen wirbellosen Lebewesen, die halt zwischen den Steinen wohnen. Es werden dann die Algen angeschaut und noch ein paar andere Dinge, aber ich sage jetzt mal, das ist im Wesentlichen. Und da gibt es quasi eine Vorgabe, in welchem Gewässertyp soll was vorkommen.
Aha.
Und wie weit sind wir davon weg. Und damit wird gemessen, okay, haben wir jetzt den guten ökologischen Zustand erreicht oder nicht. Das heißt, ich muss nicht das System als ein Ganzes hundertprozentig wiederherstellen, sondern es müssen halt so weit die Prozesse wieder funktionieren und die Lebensräume so weit wieder da sein, dass diese Gruppen an Organismen einfach wieder zurechtkommen oder halt eine gewisse Menge von denen, ja.
Gibt es da ein Beispiel in Österreich, wo das funktioniert hat, wo man Maßnahmen gemacht hat und es gibt die Schulnote 2?
Ja, es gibt es natürlich. Also es ist so, aktuell haben wir von allen Gewässern, also von diesen 32.000 Kilometern, von denen ich gesprochen habe, sind 40% haben bereits diese Zielerreichung. Das heißt, die waren entweder schon so in diesem Zustand oder sie haben ihn erreicht in den letzten Jahren. 2009, da gibt es eben diesen nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan, da wird das alles bewertet und 2009 waren das nur 35%. Das heißt, jetzt haben wir 5% mehr.
Aha.
Wir haben noch immer 60%, nicht im guten Zustand, aber es gibt natürlich Fortschritte, genau.
Aha. Aha. Und gibt es da ein Beispiel, wie man das geschafft hat, dass da der Zustand der Fische, der Algen, der wirbellosen Tiere, die da gemessen wurde, dass sich das wieder verbessert hat?
Genau. Also meistens, muss ich sagen, oft hängt es an den Fischen, genau.
Mhm.
Das heißt, man muss halt schauen, dass man da denen wieder die Habitate schafft, dass sie zurechtkommen. Das heißt, alle Habitate da sind, die sie brauchen, zum Laichen, zum Überwintern und so weiter. Und das kann schon gelingen. Also bei Renaturierungen gelingt das auch, ja. Absolut. Aha. Also da gibt es dann auch Monitorings, da wird halt vorher geschaut, dann wird renaturiert, dann wird nachher geschaut, ja. Also das funktioniert schon, ja. Diese Systeme ist ja auch das Schöne, die sind sehr, sehr resilient, ja. Also sobald das irgendwie funktioniert, ist das, explodiert ja das. Also
was heißt das?
Beispiel, genau. Unser Büro hat eine Renaturierung begleitet am Sandbach und Leitenbach. Das sind zwei kleine Bäche im Hausruckviertel, die in die Aschach münden.
Oberösterreich.
Oberösterreich, genau. Und da war nach der Renaturierung, das sind sehr produktive Systeme, ja, das heißt, da sind viele Nährstoffe da und so weiter. Nach der Renaturierung haben wir dort befischt. Wir haben nicht einmal unsere 100 Meter fertig fischen können, weil die Bottiche voll waren. Ja. Das heißt, diese Systeme, wenn sie dann wieder Platz haben und wenn einfach diese Dinge wieder funktionieren, dann sind die auch sehr, sehr resilient und ja, das startet dann eigentlich wieder sehr cool. Ja.
Kannst du dir das Projekt beschreiben? Was war da der Urzustand oder was habt ihr dann
gemacht? Ja, da ist auch, das sind eben zwei kleine Bäche, die sind sehr stark reguliert worden, auch intensiv landwirtschaftlich genutzten Bereich. Und da hat man dann schon anhand der historischen Karten auch gesehen, wie war der Verlauf früher, das heißt, die sind halt so meandriert, also so immer wieder Kurven gemacht, sage ich jetzt einmal, Bögen. Und das ist halt weitgehend wieder hergestellt worden, so ein Lauf. Ja. Und dann kriege ich halt flache Bereiche, tiefere Bereiche. Eben in so einem Regulierungsprofil habe ich immer nur eine Tiefe, eine Fließgeschwindigkeit, eine Breite. Und die Fische brauchen das, aber eben der kleine Fisch, der Fisch leicht quasi, braucht was anderes wie jetzt der große Fisch. Und erst wenn ich es schaffe, dass diese alle Dinge wieder vorhanden sind, für jede Art natürlich, jeder hat andere Ansprüche, dann funktioniert das wieder.
Mhm. Und wie habt ihr das gemacht? Ist dann wer mit dem Bagger gekommen, Schaufel?
Genau, das wird dann
was machen, oder
gebaggert, ja. Genau.
Also, reguliert war durch... Durch Steine oder wie?
Genau, also wie normal wird das dann rausgenommen oder Bachlauf wieder hergestellt. Es gibt verschiedenste Abstufungen, sage ich mal, für Renaturierung. Also das kann reichen von, ich baue ein paar Strukturen ein in ein sehr monotones Gewässer, weil ich zum Beispiel keinen Platz habe oder weil ich in einem Siedlungsgebiet bin. Ja. Dann versuche ich halt im Profil eine Aufwertung zu schaffen, bis zu eben, wir tun wirklich wieder einen natürlichen Bachlauf herstellen, das Gewässer umlegen wieder in diesen natürlichen Bachlauf. Das andere wird zum Beispiel wieder verfüllt. Also das kann von bis alles sein. Ja.
Bleiben wir mal beim konkreten Beispiel. Mhm. Sandbach, Leitenbach. Ja. Was ist da gemacht worden?
Ja, da ist der Bachlauf quasi wieder neu angelegt worden, das umgelegt worden. Und
was heißt das?
Ja, da kommt der Bagger, legt es an. Es werden halt zum Beispiel Strukturen eingebaut, wie Wurzelstöcke. Es werden diese Bögen angelegt.
Was heißt Bögen angelegt? Man gibt Steine rein, damit der Fluss eine Kurve macht?
Nein,
oder?
Genau. Nein, sondern der wird geformt in dem Bett dort, wie es ist. Mhm. Ja. Also diese, was man nicht will, ist quasi ein neues künstliches Steingerinne herstellen, sondern es soll eigentlich dann die Dynamik wieder funktionieren. Das heißt, er soll sie wieder ausbreiten können. Manchmal ist es halt so, dass irgendwo was ist, wo er sich nicht mehr hin ausbreiten soll und dann wird halt dort was eingebaut, eine Sicherung, genau. Mhm. Es gibt halt einfach auch gewisse neuralgische Punkte, wo man sagen muss, okay, da gibt es eine Brücke, da kann ich nicht aus, das heißt, dort muss er durch, ja, auch wenn er dort zum Beispiel historisch nicht durchgeflossen ist. Ja. Aber sonst wird dieses Bachbett hergestellt, dann wird das umgelegt. Das heißt, es kommt das Wasser wieder dort rein und dann, sage ich mal, richtet sich die Natur das eh. Ja.
Gleich geht's weiter mit der Folge. Vorher noch ein Hinweis auf unsere Kooperation für diese Folge mit dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung im Rahmen der Umsetzung der 5 EU-Missionen in Österreich. Eine der Missionen dreht sich ja um den Schutz des Wassers und unserer Gewässer. Wir brauchen Wasser zum Überleben, für unsere Wirtschaft, den Tourismus und sehr viele Tiere und Pflanzen brauchen es als Lebensort. Teil der Umsetzung der EU-Mission in Österreich ist etwa der Schutz von Wasserlebensräumen wie dem Neusiedler Seewinkel und die Wiederherstellung unserer Flussläufe wie etwa der Saalach. In Wien bauen BOKU und TU Wien einen Wasser-Innovationshub auf, der sich den Herausforderungen rund um Wasser widmen wird, Startups fördert und Bildungsprogramme aufsetzt.
Ich habe noch immer kein Bild im Kopf. Man schaut, dass man Steine weggibt, du hast gesagt, Strukturen rein wie eine Wurz. Man legt einen Baumstamm mit Wurzel. quer rein, damit's.
Zum Beispiel, genau. Also damit ich auch Lenkelemente kriege. Also Totholz ist ja extrem wichtig in Fließgewässern. Und eben damit der Fluss auch die Kraft selber hat, was zu formen. Ja? Also hinter so einer Wurzel habe ich dann zum Beispiel einen Kolk, das heißt einen tiefen Bereich. Dort geht das Wasser drüber beim Hochwasser und grabt es aus. Oder es wird woanders ein Schotter abgelagert. Ja? Das heißt, es ist total wichtig, dass ich solche Strukturen einbaue. Und den Rest sollte sich eigentlich der Bach richten, so weit als möglich, ja, genau. Und das wäre grundsätzlich der Plan, ja. Aber wie gesagt, diese Maßnahmen können von bis alles sein. Also deswegen ist ja das Wort Renaturierung ein bisschen schwierig für uns, weil so wirklich, was man jetzt klassisch als Renaturierung, das heißt von einem Betongerinne zu einem natürlichen, super coolen Gewässer, was man sich da so vorstellt, das gibt es eigentlich ganz wenig. Ja? Also diese Projekte sind wirklich rar. Es sind oft einfach gewässerökologische Aufwertungsmaßnahmen. Irgendwo ist eine Fläche übrig, wo ich zum Beispiel einen alten Meanderbogen wieder anschließen kann. Irgendwo beispielsweise wieder Kraftwerke errichtet, die müssen Ausgleichsmaßnahmen setzen. Das haben wir jetzt an der Traun. Das heißt, wir haben dort die Möglichkeit, einfach Strukturen in einer Restwasserstrecke einzubauen, wo eigentlich sehr wenig Struktur ist, wo es an Schotter fehlt und so weiter, wo sie jetzt hinter diesen Strukturen aber auch wieder Schotterinseln anlanden können. Also das ist ein sehr breites Spektrum, wo sie diese Aufwertungsmaßnahmen abspülen können. Genau. Aha.
Und beim Sandbach und Leitenbach, da braucht es ja dann zusätzliche Flächen, da muss er ein bisschen mehr Platz bekommen. Und die wurden Bauern abgekauft oder wird das
funktioniert? Das weiß ich jetzt beim Sandbach-Leitenbach nicht, aber konkret ist es so, ja genau. Also das ist eigentlich der wichtigste Punkt von einer Renaturierung, ich brauche den Grund. Und entweder es gibt schon öffentliche Gründe quasi, das ist der Optimalfall, dort werden auch die meisten Maßnahmen gesetzt, oder ich muss in Grundverhandlungen treten mit den Landwirten, Landwirtinnen dort oder anderen Grundbesitzern. Genau, und das ist sehr langwierig. Also daran scheitern dann eben auch Projekte, weil, wie soll ich sagen, es wird keiner enteignet wegen einer Renaturierung. Ja. Also muss es Verhandlungen geben und es wird aber auch nicht preislich unendlich viel gezahlt, sondern es wird halt ein ortsüblicher Preis gezahlt. Ja. Und viele sagen halt dann, naja, das interessiert mich nicht. Oder das,
ich komme ja aus einer Bauernfamilie, viele Bauern in der Familie. Ein Bauer gibt seinen Grund nicht so gerne her. Ein Grund ist.
Ich verstehe das. Ich habe auch noch lange auf einer Landwirtschaft gelebt. Das ist natürlich auch das, was man weitergibt in die nächste Generation. Und Grundverkaufen ist irgendwie so, ja, also das ist irgendwie das Letzte der Mittel. Und man muss jetzt sagen, für diese Gründe entlang der Fließgewässer gibt es meistens auch nicht unendlich viel Geld. Ja. Das heißt, es ist mäßig interessant. Also an dem sind wir eben an der Traun im Mittellauf auch gescheitert dabei einmal, weil wir haben halt Preise angeboten, wie man es halt für einen Auwald anbieten kann. Dort gibt es lauter Auwaldflächen, also da ist nicht Landwirtschaft, aber Auwaldflächen. Da geht es halt dann für jeden um ein paar tausend Euro. Da sagt jeder, okay, das brauche ich nicht am Bankkonto quasi. Warum soll ich das hergeben? Da habe ich lieber ein Stückchen Wald, wie dann 5.000 oder 10.000 Euro mehr am Bankkonto. Weil das auch sehr kleine Flächen sind. Ja. Und das ist die große Schwierigkeit. Also der Grunderwerb ist wirklich das um und auf für Renaturierung. Genau.
Und also braucht man andere Argumente außer das große Geld?
Also ja, für die sind halt nur manche offen. Ja. Also ich muss schon sagen, es ist ja oft so, also das war das, die Rückmeldung zum Beispiel beim großen Projekt an der Traun so, wir verstehen viel, dass ihr das machen wollt, es macht da absolut Sinn. Die wissen zum Beispiel auch, dass die Grundwasserspiegel dort stark nachgegangen sind in den letzten Jahren, weil einfach die Traun sich immer weiter eintieft durch die Regulierung. Also so quasi ja, Verständnis fürs Projekt, aber nicht bei mir so ungefähr. Und das ist immer ein bisschen die Schwierigkeit im Naturschutz. Das heißt, die großen Projekte entstehen eigentlich eher dort, wo noch Flächen in öffentlicher Hand sind oder wo eben einfach große Träger auch dran sind. Also zum Beispiel eben an der Donau, an der Mach, das sind halt dann die Via Donau, die Wasserstraßengesellschaft quasi, die auch Flächen haben oder die eben, wo die Gemeinden dort nur Flächen haben. Und dort geht dann was, ja.
Mhm. Kannst du mir kurz erklären, dass du jetzt gesagt hast, wenn die Traun sich durch die Regulierung wird, die tiefer, weil die kann nicht in die Breite, jetzt geht sie dann auch nach unten.
Genau.
Und dadurch, wenn die freier fließen könnte, würde sich es mehr in der Landschaft verteilen und dadurch der Grundwasserspiegel höher sein.
Sie wäre auch einfach, also die tieft sich tatsächlich an das Flussbett gibt nach. Das heißt, durch das, dass wir es zusammengedrängt haben, sind halt einfach die Kräfte auf die Sohle viel stärker geworden. Also einfach die hydraulischen Kräfte, wir sagen Schleppspannung. Ja. Das heißt, was sie halt früher in die Bögen, in die Außenbögen weg erodiert hat, erodiert sie halt jetzt in die Tiefe weg. Ja. Und das sind halt auch Dinge, die die Leute sehen. Ja. Die sehen ja, dass eben zum Beispiel im Brunnen der Grundwasserspiegel nachgibt. Die sehen, dass in der Au sie ein Problem mit Trockenheit haben. Ja. Dass halt einfach gewisse Auwaldarten, also Baumarten, auch nicht mehr damit zurechtkommen, ja, weil einfach das Wasser fällt. Und wie gesagt, das sind Dinge, die die Leute schon wahrnehmen, aber es ist halt auch so ein schleichender Prozess. Ich meine, wir kennen das eh von der Klimakrise auch. Das ist halt was irgendwie, was die Leute halt ja, offenbar zu wenig beunruhigt oder wie auch immer.
Das eine ist so, dass man die Flüsse reguliert hat und das andere ist, dass man auch viele Kraftwerke oder Strukturen reingebaut hat, weil man die früher gebraucht hat, eine Mühle zum Beispiel, oder man hat Wasser dafür gestaut oder man produziert Strom. Kannst du darüber ein bisschen reden? Ja. Da gibt es auch ganz viele Strukturen jetzt noch in Flüssen, die man eigentlich gar nicht mehr braucht, aber es ist auch teuer, dass man sie rausholt.
Ja.
Ja.
Ist ein sehr wichtiger Punkt, genau. Also es ist so, wir haben eben vorher gesagt, 32.000 Kilometer Fließgewässern, wir haben ungefähr dieselbe Menge an Querbauwerken in diesen Fließgewässern. Das heißt, wir haben jeden Kilometer irgendwo ein Querbauwerk drinnen für irgendeinen Nutzen. Eben früher waren es Mühlen, irgendwelche Wasserhaltungen und so weiter. Jetzt sind es halt Kraftwerke oder auch viel für den Flussbau, weil wenn ich den Fluss eben reguliert habe, sind auch viele Schwellen reingekommen, weil ich genau das verhindern will, dass sich der Fluss eben eingräbt. Das heißt, wenn ich eine Längsverbauung mache, brauche ich meistens eben auch Querverbauung, brauche ich einfach eine Abtreppung vom Flusssystem, weil einfach die Länge auch viel kürzer geworden ist von den Gewässern. Das heißt, wir haben da sehr, sehr viele Bauwerke und es ist immer so, in Europa geht man davon aus, dass es über 1 Million Querbauwerke gibt. Das heißt, es ist der am meisten fragmentierte ja, Gewässerökosystemkomplex quasi, den es auf der Welt gibt. Das heißt, das ist eine große Unterbrechung einfach auch verschiedener Prozesse, auch Fischwanderung und so weiter. Und diese herauszunehmen ist sehr wichtig. Auch das ist eben eine Form der Renaturierung. Wir haben das zum Beispiel an der Malsch gemacht. Das ist der Grenzfluss zwischen Oberösterreich und Tschechien. Und da haben wir 10 alte Mühlenwehre rausgerissen. Also da ist durch den eisernen Vorhang sind diese Mühlen weggekommen. Da ist damals alles abgesiedelt worden auf tschechischer Seite. Das ist natürlich auch ein bitterer Beigeschmack, aber durch das haben die eigentlich keine Funktion mehr gehabt, diese Wehranlagen. Und die sind rausgenommen worden. Und dort haben wir jetzt 15 Kilometer Gewässer, das eigentlich nur in sehr naturnahen Zustand ist. Und wir haben nur mehr 2 Querbauwerke drinnen, die quasi nur einen kleinen Kraftwerksbetrieb haben. Aber das ist eigentlich schon sehr wenig im Vergleich zu anderen Gewässern.
Mhm.
Genau.
Und wie hat sich dadurch die Dynamik verändert? Oder die?
Dort hat sich die Dynamik gar nicht so stark verändert, weil grundsätzlich diese alten Mühlen wäre nicht so ein großer Impact sein wie jetzt ein Laufkraftwerk in einem großen Fluss. Aber natürlich, es ist jetzt wieder eine freie Fischmigration möglich. Wir haben dort Lebewesen drinnen wie eine Flussperlmuschel, die auch zum Beispiel davon abhängt, also die ist in einem ihrer Lebensstadien auf der Bachforelle verankert, also als Jungmuschel quasi hält sie die auf der Bachforelle fest und so verbreitet sich die Muschel auch, weil die natürlich von selber nicht so weit kommt. Genau, das heißt, auch da ist es wichtig, dass die Fische frei migrieren können, dass solche Orten, die eben sehr stark bedroht sind, auch wieder eine Chance haben, neue Lebensräume zu besiedeln. Auch Lebensräume, die vielleicht ein Refugium sind, dann auch in der Klimakrise beispielsweise. Weil wir wissen das, die Fischregionen, also diese, wo welcher Fisch vorkommt, das wandert halt auch immer weiter nach oben und genauso mit anderen Orten. Und wenn da die Barrieren drinnen sind, gibt es da einfach auch keinen Weg.
Aha.
Kannst du, du hast gesagt, die Flussperlmuschel ist bedroht, die wandert auf der Bachforelle, finde ich eine schöne Vorstellung. Kannst du noch, ist ja das in Erinnerung, dass Gewässer, also die Biodiversität in Gewässern im Vergleich zu quasi allen anderen Ökosystemen am meisten bedroht ist. Kannst du noch ein bisschen darüber erzählen, was gibt's da, was lebt dort, was hat viel Platz, also was ist eh gut unterwegs und wo, und ein paar Beispiele, was bedroht ist.
Also in Österreich gehen wir davon aus, dass ungefähr, je nachdem, wie sich die Zoologen gerade einigen, 70 heimische Fischarten haben, die aber nicht überall, muss nicht jeder Fisch vorkommen. Eben. Mhm. Es gibt eine gewisse Zonierung, die sind, es gibt welche, die kommen nur in der Donau vor und welche, die halt in den Alpen vorkommen und so weiter. Genau. Also man kann schon sagen, von diesen 70 sind sehr viele sehr stark bedroht. Ja. Also da wird jetzt gerade eine neue rote Liste ausgearbeitet, weil die alte schon ein gewisses Alter erreicht hat. Aber das kommt noch. Aber es ist davon auszugehen, dass da 60-70% stark bedroht sind von diesen Fischarten. Ja. Es gibt halt so Ubiquisten, sagen wir, also so, wie soll ich sagen, die mit allem zurechtkommen, ja, wie ein Eitel, nur um eins zu nennen, der kommt halt schnell einmal mit vielem zurecht.
Wenn man aber dann ein Fisch, ein Eitel.
Ein Eitel ist ein Fisch, genau, ein karpfenartiger Fisch. Also schaut ein bisschen aus wie der Fisch, den die Kinder zeichnen, wenn sie einen Fisch zeichnen sollen, also dieses Eitel. Und genau. Und es gibt aber dann natürlich Arten, die sehr, sehr stark unter Druck sind. Das sind vor allem die, die wandern müssen. Zu nennen, ein Huchen ist zum Beispiel zu nennen, das ist der sogenannte Donaulachs, der halt eigentlich aus der Donau in die ganzen Zuflüsse eingewandert ist. Die Störe, also da gibt es verschiedene Störarten, die auch in der Donau vorkommen, sind da zu nennen. Aber auch so ganz klassische Fische, sage ich jetzt mal dieser Voralpenflüsse oder auch der Donau, wie die Nase, ja, die haben einfach sehr, sehr stark gelitten durch diese starke Fragmentierung, weil die einfach halt gewisse Wanderungen durchführen, auch in der Laichzeit und dann halt nicht weiterkommen und auch nicht zu ihren Laichplätzen kommen.
Mhm.
Genau.
Wie schaut es in der Pflanzenwelt aus?
Ja, Pflanzen gibt es natürlich auch genug. Es gibt auch genug andere also gewässerassoziierte Säugetiere, Vögel und so weiter. Ja.
Ja.
Und wie gesagt, was es nur viel mehr wie Fische gibt, ist das sogenannte Makrozoobentus. Also wir zählen da alle möglichen Insektenlarven dazu, Käfer, Schnecken, alles Mögliche. Da reden wir von ein paar tausend Arten, die quasi vorkommen. Und da sind natürlich auch sehr viele bedroht, also gerade viele Libellenarten stehen auf diese rote Listen, Steinfliegen und so weiter. Also da gibt es auch viele. Und das ist halt ein sehr stilles Sterben, weil das nur viel weniger wahrgenommen wird, wie jetzt irgendwie ein großer Fisch, der verschwindet. Das ist vielleicht nur ein bisschen greifbar. Aber was da passiert ist, ist oft nicht greifbar. Und da sehen wir auch zum Beispiel das große Problem dieser ganzen eingeschleppten Arten, also Neozoon. In der Donau oder auch in der Traun, bei der Traun haben wir Untersuchungen gemacht, da waren 60% schon eingeschleppte Arten bei diesen kleinen Tierchen quasi. Das ist was, was kaum bewusst ist. Ja.
Mhm. Eingeschleppte Art heißt, die kommt da nicht natürlich vor. Jetzt gibt es diese Beispiele, jemand, drum wird man, liest man auch immer, wenn man mit dem Flieger wohin fliegt, so du darfst keine Tiere mitnehmen. Also theoretisch, ich stecke eine Maus ein, die es in Österreich gibt, fliege nach Amerika, setze sie aus, jetzt ist die quasi eingeschleppt.
Ja.
Und so,
so funktioniert es, wobei eben die Wege sind oft die Schifffahrt, es ist viel aus dem Schwarzmeerraum raufgekommen mit der Schifffahrt. Ja, Aquariums, also die ganze Aquariums-Community, sage ich mal, da gibt es einiges, auch Fischzuchten. Es wurde einiges auch zur Nutzung eingebracht. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel an den Signalkrebs denkt, ja, also das ist dieser amerikanische Krebs, der unsere heimischen Flusskrebse verdrängt. Genau, da hat man sich halt irgendwann gedacht, der ist produktiver, das ist eine gute Idee, den holen wir uns.
Mhm.
So.
Also schon wieder die schlimmen Ausländer.
Nein, es ist... Ich meine, das ist eh, finde ich, ein schwieriges Thema, weil, wie soll man damit umgehen? Das ist, also bei den meisten Arten ist der Zug abgefahren. Das heißt, die sind jetzt da und halt ein Teil des Ökosystems. Ja.
Mhm.
bei anderen Orten, die halt gerade neu kommen und wirklich massive Probleme verursachen, kann man schon noch probieren, ob man die eindämmen kann. Aber das ist halt ein bisschen auch diese neue Realität, wo man sagen muss, okay, da muss ich mich auch anpassen. Auch zum Beispiel mit einem Projekt, mit einer Planung, zu sagen, okay, das ist nicht mehr veränderbar. Ja. Oder ich muss zum Beispiel das berücksichtigen. Also wir machen oft, in die Planungen ist schon, da ist schon integriert ein Neophytenmanagement. Das heißt, ich muss mir vorher überlegen, wie schaffe ich es überhaupt, dort wieder einen Auwald aufzubringen, wenn ich dort überall einen japanischen Staudenknöterich habe. Also da muss ich wirklich ausmähen, muss schauen, dass die Bäume Licht kriegen, weil sonst sticken die quasi in diesem Staudenknöterich.
Also, weil der nimmt sie die Nährstoffe, der kriegt das Licht.
Und der ist einfach schneller und der macht zu, der hat eine sehr geschlossene Decke, genau. Da kommt eigentlich nichts mehr durch. Das heißt, das sind alles Dinge, das sind Realitäten, die ich auch nicht mehr leugnen kann und mit denen muss ich mich irgendwie arrangieren und die muss ich in die Planung auch integrieren. Genau. Mhm.
Du hast vorhin angesprochen, ein Kraftwerksprojekt an der Traun, wo du gemeint hast, die müssen quasi Ausgleichsprojekte machen. Also wenn man quasi den Fluss stört, muss man auch wo dem Fluss was Gutes tun oder wie funktioniert das?
Also genau, es ist halt, also wie soll ich sagen, die müssen jetzt nicht das ganze Kraftwerk irgendwie ausgleichen, das ist gar nicht möglich. Die haben dort einen Ersatzneubau gemacht. Ja. Das heißt, das war eh schon ein älterer Kraftwerkstandort und da ist halt das neu hingestellt worden, neue Maschinen rein und so weiter, um das zu optimieren. Genau, aber natürlich, wenn da gewisse Dinge verschwinden oder negativ beeinflusst werden, dann müssen die irgendwie nachweisen, dass das ausgeglichen haben, verbessert haben, was auch immer. Also da ist zum Beispiel ein kleiner Nebenarm angelegt worden. Eben jetzt machen die gerade so, wie soll ich sagen, die müssen Sanierungsarbeiten an der Wehranlage durchführen. Als Ausgleich kommen jetzt eben Struktureinbauten in die Restwasserstrecke, das heißt in diese Strecke, wo das Wasser ausgeleitet ist ins Kraftwerk. Das ist halt eine einfachere Gelegenheit für die öffentliche Hand, solche Maßnahmen umzusetzen, weil es ist wer da, der quasi das Wasserrecht hat und damit auch die Verantwortung und der das halt auch zahlen muss. Das muss man ganz klar sagen.
Wie legt man einen Nebenarm an?
Meistens dort, wo es schon mal früher angegeben hat. Ja. Also man sieht es dann zum Beispiel in den digitalen Höhenmodellen, wo es früher Nebenarme gegeben hat, wo es Verzweigungen vom Fluss gegeben hat. Und dann wird halt der Nebenarm eigentlich im Trockenen angelegt. Und das Letzte, was passiert, ist, dass man oben dann aufmacht und dann rinnt das Wasser durch. Genau. Das heißt, der wird im Trockenen gebaut und dann wird oben angebunden. Dann sollte im optimalen Fall das Wasser durchfließen. Genau. Wobei die eben auch nicht überall typisch sind. Da muss man sich eben anschauen, was ist das für Fließgewässertyp? Hat es dort Platz? Genau.
Hast du ein Lieblingsrenaturierungsprojekt, wo dein Herz dafür...
Schwierig, nein, das kann ich eigentlich so nicht sagen, genau. Also es gibt halt ein paar, die einfach wirklich aufgrund der Größe sehr imposant sind, ja. Andere sind halt auch super, weil zum Beispiel die in der Nähe von einem Siedlungsraum sind. Das heißt, die Leute nehmen die voll gut an. Das ist auch, finde ich, total wichtig. Einfach auch wieder das Verständnis zu stärken fürs Gewässer. Genau. Aber ich meine, wenn man sich eben große Maßnahmen anschauen will, dann muss man eben gerade in Wien näher an die Mach und die Donau schauen. Da gibt es halt wirklich imposante Maßnahmen. Das ist halt nicht der Normalfall, dass wirklich so viel Platz und Fläche und Geld auch da ist, genau.
Was ist da gemacht worden?
An der Mach zum Beispiel im Unterlauf, also da war ich zumindest am Rande beteiligt.
Was ist ein Unterlauf?
Der Unterlauf ist quasi, bevor es in die Donau mündet. Also die untersten, in dem Fall 11 Kilometer, hat es ein Live-Plus-Projekt gegeben von der Via Donau und dann auch noch ein paar Folgeprojekte. Genau, da sind 7 Nebenarme wieder angelegt worden. Die waren natürlich da, aber halt nur mal als Relikt. Das heißt, die sind nicht wieder angebunden worden, dass wieder mit Wasser dotiert sind. Da sind Auwälder gesichert worden, also auch die Flächen, Auwald, also so Wiesen, gemeinsam mit dem WWF auch. Und es sind auch zum Beispiel einzelne Arten wieder nachbesetzt worden. Also der Schlammbeizger, das ist also ein kleiner Fisch, der sehr spezifisch für diese Augewässer ist, der ist halt wieder besetzt worden.
Also der war nicht mehr da, hat man von woanders genommen?
Naja, er ist halt vermehrt worden und wieder in wieder in mehr Augewässer eingebracht worden, damit einfach auch die Population stabiler ist. Ja. Genau, und dann hat es eben Folgeprojekte gegeben, da waren eh wir bei dem einen an der March. Das waren halt dann weitere Interreg-Projekte, wo die Via Donau halt dann versucht, immer ein bisschen weiter zu gehen und dort wieder Ufersicherung rauszunehmen, Torbaustrukturen einzubauen und so halt das weiterzuentwickeln.
Und an der Donau?
An der Donau, also diese ganz großen Projekte sind meistens eben diese Live-Schienen, das ist eine Förderschiene von der EU, also Live Plus, da hat es Auenwildnis Wachau zum Beispiel gegeben, wo auch in Rossatz und Umgebung Nebenarme angebunden worden sind. Halt, das ist wirklich groß und es hat einfach einen wirklichen, wie soll ich sagen, einen Erlebniswert. Ja? Also dorthin zu gehen und auch dort zu schwimmen und sich das anzuschauen, ist wirklich, wirklich beeindruckend. Aber da braucht es halt wirklich große Flächen und eben auch einen motivierten Träger, sage ich jetzt einmal. Und eben die Via Donau ist eigentlich schon sehr umtriebig, das irgendwie. Die müssen natürlich die Wasserstraße erhalten, das heißt, die sind für die Schifffahrt zuständig, aber sie versuchen nebenbei auch so große ökologische Dinge zu realisieren, genau. Ja, und das ist auf jeden Fall einen Besuch wert, genau, wenn man in die Wachau kommt. Aber eben, es sind oft auch die kleinen Maßnahmen, oder wo halt eben in einer Siedlung was gelingt, wo auf einmal wieder die Kinder zum Fluss können. Also oft fällt ja die Leute das gar nicht auf, oder der Fluss ist oft komplett abgetrennt vom Lebensraum der Menschen. Ja, man kommt nirgends zu, weil es ist überall steil. Genau, also dort auch wieder irgendwie eine Schlinge zu schaffen, wo einfach wieder Zugang da ist, ist einfach schon sehr wertvoll.
Gibt es ein Beispiel so in der Nähe von einem Siedlungsraum, wo du denkst, das haben die Menschen sehr positiv aufgenommen?
Ja, also es gibt einige Beispiele, also die Pram zum Beispiel im Innviertel. Es ist aber, also jetzt zum Beispiel habe ich gerade eine kleine Ausschreibung bei mir daheim im Ort, wo einfach wirklich so ein Wasserspielplatz entstehen soll, wo ich mir denke, ja, das ist zwar winzig, aber in Wirklichkeit wäre es einfach so ein Mehrgewinn für die Bevölkerung.
Was ja, ein Wasserspielplatz?
Ja, einfach, wo man halt zum Wasser kann, wo es eben so eine kleine Insel gibt, wo halt irgendwie Sitzgelegenheiten sind, genau. Mehr braucht es meistens am Gewässer einfach gar nicht.
Und das hat die Gemeinde ausgeschrieben, wer kann das verwirklichen?
Quasi genau, wer kann, genau, da kann man sich halt drum bewerben, genau. Und ja, also es gibt von klein bis groß halt diverses zu tun. Wobei es natürlich schön wäre, wenn es mehr große Dinge gäbe oder mehr gelingen würde. Man wird eh intensiv daran gearbeitet. Es gibt auch eben jetzt im nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan, es gibt eben diese Schwerpunktgewässer, das heißt, da sind eh schon so Strecken definiert, wo es halt wirklich wichtig wäre. Und da geht es halt aber auch jetzt wirklich darum, sich zu überlegen, wie man an die Flächen kommt. Also einfach auch eine politische Strategie. Ist es mir mehr Geld wert? Brauche ich ein rechtliches Instrumentarium? Genau, also das muss halt gesellschaftlich ausdiskutiert werden, wie man das auf den Boden bringt. Genau.
Bist du da zuversichtlich?
Ja, nein. Also, wie soll ich sagen, grundsätzlich schon, was die jetzigen Instrumente betrifft oder auch den Diskurs quasi von den Fachleuten. Aber wenn man sich jetzt die globale Lage anschaut, ist es dann irgendwie mit dem Optimismus oft ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich glaube ich schon, weil es auch nicht anders geht. Ja. Also wie gesagt, ich halte es für einen Irrglauben zu sagen, wir kommen zurecht ohne gesunden Flüssen oder gesunden Wäldern oder ohne dass wir drauf schauen, dass das Wasser in der Landschaft bleibt und wir nicht entweder durch Dürren oder durch Hochwasser oder sonst was immer wieder auch ökonomisch geschädigt werden. Ja. Also da gibt es auch Rechnungen von der EU, dass quasi jeder Euro, der in Restoration, also quasi in diese Renaturierung investiert wird, das Zwölffache an Nutzen zurückbringt. Plus ein Nichthandeln heute halt enorme Schäden in Zukunft verursachen wird. Ja. Also die haben das ausgerechnet halt für die ganzen Moorrenaturierungen, für diese Flussrenaturierung und so weiter. Genau.
Das heißt, es braucht politischen Willen, es braucht vielleicht Geld, es braucht vielleicht
neue. Ja, das lustige Geld ist momentan, oder war jetzt in den letzten Jahren nicht das Problem. Also es gibt genug EU-Förderschienen, es gibt auch vom Ministerium hat es immer eigentlich jetzt genug Mittel gegeben. Also es ist wirklich eher, dass man es am Boden bringt, dort wo man es braucht.
Mhm. Das heißt Fläche.
Fläche, ja. Also das ist tatsächlich der Knackpunkt bei den meisten Dingen, ja. Also bei den meisten Projekten.
Reden wir noch kurz über den Tagliamento, den du schon angesprochen hast. Also mich interessiert nur, weil immer, wenn man Doku schaut oder was drüber liest, ist immer der Tagliamento.
Ja, weil er halt so. Ja. Also ich weiß nicht so viel über den Tagliamento. Mhm. Er ist halt wirklich einer dieser, also er hat halt enorme Schottermassen, ja, und hat wirklich diesen Typus des furkierenden Systems, den man eigentlich sonst nicht mehr kennt in Mitteleuropa, ja. Wobei ich da empfehlen würde, dass man mal einen Blick in den Balkan wirft, weil dort hätte man eigentlich...
Ja, so, danke schön. Allergie, hallo.
Hallo. Genau, also ich empfehle grundsätzlich da einen Blick auch Richtung Balkan zu werfen, weil dort haben wir eigentlich nur die letzten wirklich coolen, intakten Gewässer, wo es auch noch solche Flüsse gibt. Man aber
sprich gerne weiter.
Ja, nur wo man halt seltener drüber fährt, sage ich jetzt nochmal. Mhm. Und zum Beispiel eins ist diese Vjosa, wo eben der Nationalpark auch entstanden ist. Das Problem ist, also am Balkan ist gerade extremer Druck auf den Gewässern. Ja, also da toben sich gerade internationale Investoren, überbieten sich quasi und toben sich aus mit Kraftwerksprojekten ohne Ende. Ja. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche eine Umweltverträglichkeitsprüfung für Kraftwerk an der Drina durchschauen dürfen. Also es gibt da Menschen, die sich wirklich engagieren und schauen, dass sie das irgendwie im Zaum halten. Aber es ist extrem schwierig. Also da wird gerade viel, wo eigentlich noch wirklich Natur da ist, zerstört. Also da passiert gerade das, was halt bei uns vor 40, 50 Jahren passiert ist.
Hm.
Genau.
So, jetzt frage ich mich, wenn man zuhört, das wichtig findet oder was tun möchte, was kann man tun? Das eine ist, wenn man Bauer ist und Fläche hat.
Kann man, genau. Man kann aber auch, also im Kleineren was tun. Das Lustige ist, also ich kenne da ein Beispiel, da gibt es bei uns einen Kollegen oder einen jungen Mann, der sich einfach um ein Gewässer angenommen hat, das im Linzer Stadtgebiet fließt. Ja. Das hat den klingenden Namen Urfahraner Sammelgerinne. Also das fasst halt verschiedene Bäche zusammen, die da im Stadtgebiet sind. Und der betreut es mit einer Liebe, das ist unglaublich. Ja. Also der ruft halt unermüdlich bei der Stadt an und sagt, können wir nicht nur irgendwie Bäume setzen? Können wir nicht das und das tun? Also der hat das über den Biber aufgezogen. Der ist halt sehr biberaffin. genau. Und da denke ich mir immer, also das ist eigentlich ein sehr großes Glück für diesen kleinen Bach, weil der hat so einen persönlichen Beschützer, ja. Und genau, also der bringt eigentlich relativ viel weiter, er ist halt immer auf dieses Gewässer konzentriert. Also auch vielleicht lästig sein, bei der Gemeinde nachfragen, kann man da nicht was machen? Genau, solche Dinge gehen schon.
Und wenn man jetzt mal mit neuen Augen auf den Bach oder den Fluss in der Nähe schauen möchte, wenn man jetzt das nächste Mal vorbeispaziert, hast du einen Tipp, wie man, auf was kann man schauen?
Also, ich meine, ich habe viel gelernt durch das, dass ich mir halt eher naturnahe Bereiche angeschaut habe. Also mal wirklich bewusst am Bach entlang gehen und zu schauen, okay, woher die Regulierungsstrecke, auf die ist auch irgendwo aus, ja. Also natürlich haben wir viel reguliert, aber irgendwo gibt es schon noch naturnähere Abschnitte. Ja. Und auch dort einmal zu schauen, wie nah ist der Bach zum Beispiel am Umland? Also das ist oft ein Riesenunterschied. In einem naturnahen Abschnitt, da ist der Bach nur einen halben Meter tief drinnen. Ja. Und dann, wenn man runterschaut, ist er auf einmal 3 Meter in einem Trapezprofil eingezwängt. Ja. Einfach solche Wahrnehmungen. Auch zu sagen, okay, wie ist die Wassertiefe, wie ist die Fließgeschwindigkeit, wie divers ist das? Ja? Das ist einfach extrem wichtig, dass da große Diversität herrscht, weil das erst ermöglicht, dass sehr viele Arten eben auch vorkommen, wie wir eben am Anfang angesprochen haben. Ja? Mhm. Und einfach zu sagen, okay, aha, der rinnt halt immer mit 5 Meter Breite und 30 Zentimeter Tiefe. Das ist natürlich diese Monotonisierung, die wir verursacht haben und auch sich vorzustellen, wie sollte das sein, dass da mal ein tiefer Bereich ist, mal flach, mal schneller fließt, mal langsamer.
Mhm.
Genau.
Sarah, du hast 3 Büchertipps mitgebracht.
Genau. Das erste haben wir schon kurz gesprochen. Ich habe es dann in Englisch gelesen, weil ich schon so liegen gehabt habe.
Also im Vorfeld haben wir telefoniert kurz drüber.
Genau. Und zwar Is a River Alive heißt es.
Auf Deutsch sind Flüsse Lebewesen.
Genau. Und der Autor, wie soll ich sagen, es entspinnt sich eigentlich darum, wie sehr wir diese ganzen Flüsse verändert haben. Und es beginnt damit, dass er 2022 in dem extremen Dürrejahr mit seinem kleinen Sohn halt am Fluss entlang geht, der ausgetrocknet ist, weil einfach kein Wasser mehr nachkommt. Und der fragt ihn dann halt, ist dieser Fluss quasi tot oder ist dieses Gewässer gestorben? Und er dann eben nachzudenken beginnt. Das heißt, wenn er sterben kann, muss er ja auch gelebt haben. Und dann geht es auch ein bisschen um diese ganze juristische Zugangsweise, wie man eben Flüsse als Lebewesen auch als juristische Person vielleicht definieren kann.
Mhm.
Genau. Also ich finde es sehr, sehr spannend und ja, bringt super Gedanken.
Mhm.
Auch was eben dieses, sag ich jetzt mal, also eben auch was Indigene, wie Indigene Flüsse wahrnehmen oder die Natur wahrnehmen, ja. Und mir hat es auch ein bisschen eben erinnert, wie zum Beispiel ein Freund von mir in Nepal, wie der über die Natur spricht. Ja, die sind irgendwie noch viel näher dran. Ja. Also das ist für einen Teil, das ist ein Teil seiner Lebewelt. Ja. Das ist nichts extra. Ja.
Mhm.
Und was ich auch noch einen positiven Gedanken finde, ist auch da drinnen dieses quasi ein Guardian oder ein Wächter von einem Fließgewässer. Also oft überleben Gewässer oder ein Wald oder was auch immer, weil einzelne Personen sich wirklich dafür einsetzen und das beschützen und halt auch den steinigen Weg gehen. Ja.
Mhm. Das glaube ich ja bei Menschen auch oft so, wenn man eine Person hat, auch wenn man schwere Lebensgeschichte hat, wenn es eine Person gibt, die auf dich aufpasst und das mit dir gut meint, kann es einen extremen Unterschied fürs Leben machen.
Ja. Das glaube ich auch, ja.
Mhm.
Und das ist, finde ich, schon ein sehr positiver Gedanke, weil man hat halt irgendwie gerade jetzt in der globalen Lage so dieses Ohnmachtsgefühl. Das ist alles viel zu groß und viel zu komplex und viel zu, wie soll ich sagen, ohne jegliche Einflussnahme. Also man hat das Gefühl der Selbstwirksamkeit fehlt. Und das ist heute für extrem wichtig, ja. Mhm. Und da, finde ich, gibt einem das Buch auch ja, einiges mit.
Mhm. 2 andere Bücher.
Genau, dann hätte ich noch mitgebracht von der Luisa Neubauer. Und zwar heißt das, ich wollte das jetzt ablesen, hier, was wäre, wenn wir mutig sind, damit ich keine Blödsinn rede. Genau, das ist so ein kleines Büchlein, sage ich jetzt einmal. Halt auch mit diesem Optimismusgedanken, den ich total wichtig finde, weil es einfach wirklich momentan schwierig ist. Und ja, also ich finde eben Luisa Neubauer, also ich denke, die meisten werden sie kennen, also die
Klimaaktivistin. Auch schon eine Klammer in die Welt zu Gast.
Ah, sehr gut. Mhm. genau, Klimaaktivistin. Aber ich finde einfach so eine gute Stimme für so gesellschaftspolitische Entwicklungen. Ja. Und eben die sagt, ich sage jetzt mal frei übersetzt, Zynismus ist eigentlich Luxus und ist eigentlich eine sehr negative und feige Variante. Also das, klar kann man über Zynismus viel Energie abbauen, aber Positives passiert halt auch nicht. Ja.
Mhm.
Und die hat einen sehr optimistischen und auch oft humorvollen Zugang zu eigentlich großen Dingen, die schwer sind. Ja, genau. Und das dritte Buch, damit wir was aus der Roman-Sektion auch haben, das hat zwar ein bisschen verschiedene Kritiken gekriegt, aber ich habe es sehr gut gefunden. Der Gesang der Flusskrebse heißt es. Ich finde es deswegen sehr gut, weil es einfach, die Naturbeschreibungen sind einfach sehr wortgewaltig und aber halt sehr ruhig eigentlich. Also die Natur ist irgendwie so der Ankerpunkt von dieser Person oder von der Hauptperson, die einfach eine sehr schwere Kindheit und ein schweres Erwachsenwerden hat und eigentlich sehr viel Böses oder Schlimmes von den Menschen erfährt, aber in dieser großen Natur dieses Marschlandes, wo sie da wohnt, sehr viel Ruhe irgendwie hat.
Mhm.
Ja. Genau. Das wären die drei Dinge, die ich jetzt einmal mitgenommen habe.
Ein Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst?
Ich muss sagen, sehr banal. Ich höre wirklich wahnsinnig gern Ö1. Also, weil einfach zu verschiedenen Themen da immer wieder was ist, wo ich mich so nicht informieren würde oder wo ich nicht auf die Idee kommen würde, was dazu zu lesen oder mich mit irgendwas zu befassen. Ja.
Gibt es eine spezielle Sendung, die du magst?
Nein, also einfach diese ganzen, sage ich mal, Reportagen, Wissenssendungen, ja. Also, oder auch Punkt 1 finde ich total spannend oft. Also das ist so unvermittelt, da kommt irgendein Thema und das ist aber eigentlich immer sehr, sehr gut. Ja.
Wie bei Erklär mir die Welt.
Genau. Auf jeden Fall, ja, genau.
Liebe Sarah, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke schön für die Einladung.
Ich fand es besonders toll, wie pragmatisch Sarah diese Sachen sieht und dass sie mir aber gleichzeitig Mut gemacht hat, dass man eben etwas verändern kann. Meine Gedanken im Gespräch habe ich in mein Paper Republic Notizbuch mitgeschrieben. Die sind ja Partner von Erklär mir die Welt, produzieren in Wien und verwenden dieses feine, pflanzlich gegerbte Leder aus der Toskana. Also, was nehme ich mir mit? Erstens, das Ziel ist nicht zurück zur Natur. Es ist völlig unrealistisch, dass wir die meisten Flüsse und Bäche wieder so fließen lassen, als würde es den Menschen nicht geben. Die Idee hinter der Renaturierung von Gewässern ist, dass wieder ein guter ökologischer Zustand erreicht wird. Das misst man etwa an der Anzahl und Vielfalt an Fischen, Algen oder wirbellosen Tieren. Die meisten Gewässer sind noch immer in keinem guten Zustand, aber es wird langsam besser. Zweitens, Flüsse müssen wieder bunter werden. Flüsse sind eigentlich sehr divers, mal tiefer, mal flacher, es sind unterschiedliche Nährstoffe drinnen, Temperaturen, es gibt mal Schotter, mal größere Gesteine, Auwälder, Totholz und so weiter. Je bunter die Lebensräume, desto größer auch die Vielfalt an Tieren und Pflanzen, die dort leben, und desto stabiler das Ökosystem. Drittens, es scheitert nicht am Geld. Derzeit gibt es viele Mittel für die Renaturierung von Gewässern. Das Problem ist viel eher, dass viele Flächen im Privatbesitz sind. Hier braucht es eine kluge Strategie und gute Überzeugungsarbeit und eine Abwägung. Ja, Eigentum ist wichtig, aber wenn ein großes öffentliches Interesse an ökologisch gesunden Gewässern besteht, sind auch Eingriffe in das Eigentum der BesitzerInnen manchmal legitim. Natürlich ist dann eine ordentliche Entschädigung fällig, ähnlich wie beim Bau von Schienennetzen für die Bahn.
Und jetzt noch das Outro von mir, David, dem Hörer des Monats. Ich bin Zoologe und Tierpfleger und habe täglich mit verschiedenen Tierarten zu tun. Da bestimmt jeder von uns Tiere gern hat, sei es das eigene Haustier oder doch auch die süßen Vögel im Garten, ist es auch für mich besonders wichtig, dass wir alle Tiere schützen, denn auch wir Menschen haben gegenüber den Tieren eine gewisse Verantwortung. Da der Lebensraum der wildlebenden Tieren leider von uns Menschen zerstört wird und die Böden anderweitig für uns verwendbar zu machen, kann ich die Folge 372 Erklär mir, wie wir unsere Böden retten, mit Gernot Stöglener empfehlen. In dieser Folge klärt Gernot Stöglener super auf, wie es um die Bodennutzung und Raumplanung hier in Österreich ausschaut. Was läuft falsch, was kann verbessert werden, aber eben auch, was ist bereits gut oder was wird auch von vielen Menschen vielleicht falsch wahrgenommen oder verstanden? Ich finde diese Folge einfach super spannend für doch ein recht komplexes Themengebiet, was man vielleicht nicht denken würde. Und jetzt noch die Credits. Vielen Dank an Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann für die Mitarbeit, sowie an Andreas Fischer von Sissigrant für die Audio- und Videoproduktion. Ein Dankeschön geht auch an Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link für die Vermarktung. Danke auch an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Danke ebenfalls an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Möchtest auch du unsere Mission für mehr Bildung und Aufklärung unterstützen, dann kannst du das auf erklärmir.at/support machen. Bis dahin eine gute Zeit, euer David.